von meiner Seite aus ganz herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Bayern. Ich komme aus dem Schwabenland und die Schwaben haben eine separate Sprache, das Schwäbisch, das ist kein Dialekt, sondern das ist eine Sprache, so wie auch die Bayern ihren schönen Dialekt haben. Und ich habe heute Morgen zwei Worte gelernt. Grüß dich. Grüß dich. Sag mal das zu deinem Nachbarn. Grüß dich. Versteht ihr das mit meinem schwäbischen Dialekt? Kommt es rüber? Grüß dich. Vielen Dank für den Lobpreis. Es ist so gut, wenn wir Gott anbeten und unsere Zusammenkünfte auch im Lobpreis beginnen, Gott die Ehre zu geben. Ich freue mich riesig, dass meine Familie oder ein Teil meiner Familie dabei ist. Meine liebe Frau, unsere drei Söhne, unsere Tochter, die ist im Moment noch in Israel. Die kommt morgen wieder zurück oder übermorgen. Und wir freuen uns schon, sie dann wieder zu sehen und ihre Berichte zu hören. Auch ihre Erlebnisse. Ich möchte ganz am Anfang, bevor ich einsteige in die Botschaft, ein bisschen Werbung machen für Israel. Wir haben hinten einen Büchertisch mitgebracht und ich möchte ein Buch ganz besonders vorstellen und euch ans Herz legen. Das heißt 491 Tage. Es ist ein Erfahrungsbericht von Elisha Rabi aus dem Kibbutz Be'eri. Und er war 491 Tage in den Terrortunneln der Hamas und hat wie durch ein Wunder überlebt. Diese Geschichte ist wirklich atemberaubend. Ein Roman könnte es nicht so gut rüberbringen, wie Elisha Rabi diesen Tatsachenbericht verfasst hat. Und er blieb am Leben. Er wurde gekidnappt von dem Kibbutz morgens angesichts seiner Frau und seiner beiden Töchter. Und er blieb am Leben, weil er immer die Hoffnung hatte, seine Frau und seine beiden Töchter wiederzusehen. Als er zurückkam nach 491 Tagen, total abgemagert und fast verhungert, musste er als erstes feststellen, dass seine Frau und seine beiden Töchter noch am 7. Oktober 2023 von den Terroristen ermordet wurde. Und das Interessante ist bei ihm, er hat nicht aufgegeben. Und so wie es eigentlich fast immer auch beim jüdischen Volk vorzufinden ist, er hat Hoffnung. Hoffnung, dass es doch am Ende irgendwo Frieden geben wird. Und er reist heute in der Welt umher und erzählt sein Zeugnis und hat eine Botschaft der Hoffnung. Ein sehr, sehr dramatischer Bericht. Ich möchte euch einladen, das mitzunehmen und euch auch umzuschauen, was wir sonst noch an Material dabei haben. Ich möchte euch einladen, nehmt auch gerne diese kleinen Hefte mit. Da haben wir bisher mehrere gemacht. Dieses Heft Faktencheck, Israel im Faktencheck, das ist letztendlich ein Bestseller geworden. Wir haben über 500.000 dieser Hefte gedruckt. Selbst Universitäten in Deutschland haben es bestellt, was uns natürlich sehr gefreut hat. Unser neuestes Heft ist die Zwei-Staaten-Lösung, ein sehr umkämpftes, extrem kritisiertes Thema, aber auch da teilen wir unsere Sicht mit. Da möchte ich euch einladen zum Laubhüttenfest. Das ist ein Fest, das jüdische Propheten voraussehen, dass auch Nationen, Nicht-Juden da dazukommen und in Jerusalem mitfeiern. Und das macht die ICJ seit 1980. Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem, kurz ICJ, ist eigentlich auch während einem Laubhüttenfest entstanden, wo Christen aus aller Welt zusammenkamen und weil sie gespürten, wir müssen als Christen Gott in Jerusalem anbeten und ihm die Ehre geben. Bis heute, nunmehr seit 46 Jahren, wird dieses Fest in Jerusalem gefeiert. Es ist immer ein sehr, sehr starkes Erlebnis, wenn Christen zusammenkommen, wenn sie sich mit dem jüdischen Volk treffen, sich austauschen und für Israel einstehen und beten. Und für alle, die uns noch nicht kennen und noch nicht so verbunden sind mit uns, ich lade euch ganz herzlich ein, füllt am Ende eure Adresse aus in diese Karte und ihr bekommt von uns all 2 Monate kostenlos das Wort aus Jerusalem zugeschickt und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Kontakt bleiben können. Ich habe einen Tee mitgebracht aus Israel. Ein junger jüdischer Mann macht diese Teesorten. Das sind alles Kräuter aus Israel, einen sehr hochwertigen Verfahren. Und so wie es bei vielen Juden eigentlich festzustellen ist, auch David Ross, so heißt dieser Mann, hat gesagt, wenn ich Tee mache und eine Firma gründe, dann möchte ich auch gerne etwas Gutes tun. Und er hat sich dazu entschlossen, seine Tees von behinderten Menschen verpacken zu lassen, damit die auch ja durch die Arbeit auch ein Stück weit Menschenwürde bekommen. Ich habe mir das angeschaut mit unserem Filmteam. Vielleicht können wir mal ganz kurz diesen Einminüter anschauen und kriegt ihr ein kleines bisschen einen Eindruck.
Shalva ist hebräisch und bedeutet Ruhe oder Gelassenheit. Sie finden es in den Psalmen von König David. Er verwendet das Wort Shalva. Es solle Frieden in deinen Mauern herrschen und Shalva in deinen Palästen. Es ist also eine Art Segen für einen Tag des Friedens und der Ruhe. Ja, es sind alles Kräuter, die in Israel heimisch sind. Wir haben erst kürzlich diese neue Fabrik zusammen mit einer Organisation eröffnet, die behinderte Menschen beschäftigt und wo der Tee verpackt wird. Sie sind 5 Tage die Woche hier, arbeiten von 8 Uhr morgens bis etwa 3 Uhr nachmittags mit einigen Pausen. Es arbeiten insgesamt 30 Leute in dieser Fabrik.
Den Film könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Ist sehr interessant, ein sehr sympathischer Typ. Aber vor allem seine Tees sind sehr gut. Die sind natürlich nicht ganz billig, aber dafür sind sie umso besser. Er hat mir gesagt, seit dem 7. Oktober ist sein Geschäft letztendlich ziemlich eingebrochen, weil er hat auch vom Tourismus gelebt. Und ich habe ihm gesagt, du schick mir doch ein paar große Kartons. Ich bin überzeugt davon, wenn ich die mitnehme und es unseren Israel-Freunden anbiete, die sind bestimmt da offen, deine Arbeit zu unterstützen. So, wir kommen zu Gottes Wort. Habt ihr alle eure Bibeln dabei? In einem Gottesdienst der christlichen Gemeinde das lebendige Wort. Die Bibel ist bis heute für uns die Weisung überhaupt, die Zielgebung. Das ist eigentlich auch der richtige Begriff dazu. Und ich möchte euch heute Morgen mal mit hineinnehmen in die Gründung der ersten Kirche in Jerusalem, die Urgemeinde. Jerusalem könnte etwa so ausgesehen haben, dieses prächtige große Tempelareal. Vielleicht haben wir irgendwelche Vorstellungen, wie diese Kirche, diese Urgemeinde war. Aber ich möchte euch sagen, diese Kirche war ganz anders, als wir vielleicht denken. Wann hat sich diese Kirche getroffen? Am Sonntag? Sie haben sich am Samstag getroffen, am Schabbat. Warum? Weil sie Juden waren. Weihnachten haben sie nicht gefeiert. Ostern wurde nicht gefeiert. Sie wussten nicht, was Weihnachtsbäume oder Ostereier sind, geschweige denn, was ein Osterhase ist. Aber sie feierten Pessach und sie aßen Koscher, genauso wie es hier in den Büchern Mose aufgeschrieben wurde. Es war eine jüdische Gemeinde in Jerusalem, die eine erstaunliche Erweckung erlebt hat. Und jedes Mitglied dieser Gemeinde war, es waren Juden und sie trafen sich nicht in Kirchen, die gab es damals noch nicht, sondern sie gingen jeden Tag in diesen jüdischen Tempel. Und wenn von dieser neuen Gemeinde berichtet wurde, dass 3000 Seelen an einem Tag dazugekommen sind, dann waren das nicht Ungläubige oder Entkirchlichte, so wie wir das heute kennen, sondern es waren bibelgläubige Juden. Großteils fromme jüdische Pilger, die zu einem der drei großen Feste des Herrn nach Jerusalem angereist sind, wie in diesem Fall zu Pfingsten das Shavuot-Fest. Man kam zu einem der drei großen Feste nach Jerusalem. Das sind Leute, das lesen wir in der Apostelgeschichte, selbst aus Rom gekommen. Und sie haben diese Reise auf sich genommen, um sich bei Gott für die ersten Ernten zu bedanken und gemeinsam den Gott Israels zu feiern und ihn anzubeten. Sie hatten auch eine leicht andere Bibel als wir heute. Sie war kleiner. Sie hatten noch kein Neues Testament. Wir lesen davon einer Gemeinde in Beröa in Apostelgeschichte 17, einer dieser neu gegründeten Kirchen außerhalb Jerusalems. Und diese Kirche wurde, wie die meisten Kirchen, die auch Paulus gegründet hat, in einer Synagoge gegründet, in einer jüdischen Synagoge. Und wir lesen da, sie untersuchten täglich die heiligen Schriften, ob das, was Paulus predigte, wirklich auch gute Theologie ist, ob es übereinstimmt mit diesen alten biblischen jüdischen Schriften. Welche Schriften untersuchten sie? Was hatten sie damals? In welchen Schriften forschten sie? In unserem sogenannten Alten Testament. Und wir müssen verstehen, dass die ersten Gemeinden in der Lage waren, das Evangelium von Jesus Christus aus dem ersten Teil, aus dem Alten Testament zu predigen. Ich sage euch ein paar Beispiele. Die erste Predigt, die uns überliefert ist in Apostelgeschichte 2, die Predigt des Petrus, diese berühmte Pfingstpredigt, sie bestand zu 70% aus Zitaten des Alten Testaments. Die Grundlage seiner zweiten Predigt, die uns auch in der Apostelgeschichte erhalten ist. Das ebenso, genau das Gleiche. Zitate aus dem Alten Testament. Und die uns überlieferte Predigt des Stephanus, das ist übrigens die längste Predigt in unserer gesamten Bibel. Sie ist zu 99% aus dem Alten Testament. Die uns erhaltene Predigt des Apostel Paulus in Apostelgeschichte 13, auch hochinteressant, ebenso fast ausschließlich aus dem Alten Testament, aus diesen jüdischen Schriften. Und in Lukas 24, da lesen wir, dass Jesus selbst sich ganz am Ende, als er von den Toten auferweckt wurde und sich seinen Jüngern offenbart hat, hat er sich selber aus dem Alten Testament erklärt. Er hat gesagt, Leute, versteht doch, das wurde alles schon aufgeschrieben. Und er sagt immer wieder, auch während seiner Zeit hier in Israel, als er gelehrt hat, hat er immer wieder gesagt, hey, habt ihr es nicht gelesen? Oder einmal hat er gesagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Weil ihr das Alte Testament nicht kennt. Und ich möchte heute ganz am Anfang dieser Predigt einen Aufruf machen, liebe Geschwister. Macht die Bibel zu eurem wichtigsten Buch. So wie es schon damals dem Josua gesagt wurde, das Buch der Weisungen soll nicht von deinem Munde weichen, sondern du sollst es wie oft betrachten, Tag und Nacht und auch darüber reden. So diese neue Bewegung, die innerhalb des Judentums entstand, die hat sich rasant ausgebreitet, vor allem durch den jüdischen Lehrer Paulus, wurden Scharen von Nichtjuden außerhalb Israels verändert und in diese, ich möchte mal sagen, jüdische Glaubenslehre hineingezogen. Und die jüdische Stammkirche in Jerusalem war letztendlich über diese Nichtjuden gespaltener Meinung, so dass sie in Jerusalem ein erstes Kirchenkonzil einberufen mussten. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 15. Und die große Frage damals war unter den Juden, unter den Aposteln, was machen wir jetzt mit diesen Scharen von Heiden, die in unsere Glaubenslehre hineingekommen sind? Was machen wir mit denen? Das war eine große Diskussion. Sollen wir die beschneiden? Die Männer müssen die exakt nach der Tora, nach den Weisungen des Mose leben. Und da war eine große Diskussion im Gange. Eine Gruppe hat eben gesagt, ja, die sollen sich mal bitte beschneiden lassen. Die andere hat gesagt, wenn wir das machen, dann stirbt diese neue Bewegung wieder. Aber was haben sie gemacht? Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, sie haben Weisung gesucht in den Schriften. Sie haben die Bibel gelesen. Und Gott hat ihnen zu ihnen gesprochen durch die prophetischen Schriften. Wunderbar nachzulesen in Apostelgeschichte 15. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Sie haben sich geeinigt, liebe Geschwister, zu unseren Gunsten. Das ist vor allem für die Männer eine extrem gute Nachricht. Ja. Dieser jüdische Kirchenrat öffnete seine Türen weit für alle Nichtjuden, für alle Heiden. Wir heißen die Nichtjuden in unserer jüdischen Familie herzlich willkommen. Das war der Beginn der ersten Kirchen und Gemeinden, wenige Jahre, Jahrzehnte nach der Himmelfahrt Jesu. Später drückt es Paulus dann an die Gemeinde in Ephesus folgendermaßen aus. Und er sagt, und ich glaube, das gilt bis heute, hey, ihr lieben Nichtjuden, ihr lieben Christen, erinnert euch mal, ohne diesen jüdischen Messias wart ihr ein hoffnungsloser Haufen. Ich sag's mal mit meinen Worten. Ihr hattet keine Verheißungen, keinen Gott, keine Hoffnung. Und eigentlich seid ihr ein ziemlich bedauernswertes Volk, weil ihr Heiden seid und nicht jüdisch. Aber durch Jesus, den Messias, durch Jesus Christus und seine herrliche Tat dort in Jerusalem am Kreuz auf Golgatha, durch sein kostbares Blut, das er für jeden Einzelnen aus Liebe zu uns vergossen hat, seid ihr jetzt gleichberechtigt wie die Juden. Und Paulus gebraucht ein interessantes Wort. Er sagt letztendlich, ihr seid jetzt in einer WG mit den Juden, Hausgenossen. Ja, da muss man schon manchmal, wenn man in einer WG lebt, sich zusammenreißen, weil der eine ist unordentlich, der andere ist ordentlich, der dritte lässt seine saure Milch im Kühlschrank stehen. Und da muss man schon ein bisschen flexibel sein. Das gilt für uns Christen und das gilt natürlich auch für die Juden. Seid ein neuer Mensch. Wo vorher Trennwände da war, hat Jesus diese Trennwände weggenommen. Ihr seid Mitbürger, Mitbürger Israels. Ihr seid Miterben, sagt Paulus. Nicht Alleinerben, das ist wichtig. Ihr seid Miterben, nicht Alleinerben. Das ist für uns Christen heute in einer Zeit, in der Antisemitismus wieder voll auf Fahrt ist, immens wichtig, das zu wissen, dass wir uns als Christen mit dem jüdischen Volk und mit Israel dringend beschäftigen müssen. Paulus war damals sehr besorgt, dass die Verbindung zum jüdischen Volk und die Verbindung zu Israel, dass sie nicht abbricht. Und es kommt auch vor allem im Römerbrief so deutlich rüber, einen Brief, den er an eine Gemeinde schreibt, die vermutlich nur aus Nichtjuden bestand. Und er schreibt noch dazu, vergesst nie im Epheserbrief, ihr seid aufgebaut auf Grundlage der jüdischen Propheten und der jüdischen Apostel. Vergesst das nicht. Erinnert euch. Und diesen Ruf möchte ich heute Morgen auch weitergeben. Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden. Lesen wir in Römer 15. Was bedeutet das? Ein Diener der Beschneidung. Um der Wahrheit Gottes willen. Was bedeutet das? Jesus ist in eine jüdische Familie hineingeboren worden. Das hat er vorher im Himmel mit dem Vater so besprochen. Die Zeit wird kommen, wo du auf die Erde kommst und am achten Tag beschnitten wirst. Genau so, wie es Mose notiert hat. Das können wir alles nachlesen im Neuen Testament. Paulus sagt noch, er ist zu einem Diener der Beschneidung geworden, um die Verheißungen der Väter oder die Verheißungen für die Väter, die Väter bekommen haben, zu bestätigen. Was sind die Verheißungen der Väter? Welche Verheißungen haben die Väter bekommen? Was ist der zentrale Punkt der 5 Bücher Mose? Da geht es um das jüdische Volk, das aus der Sklaverei in ein Land kommt, das Gott dem Abraham versprochen hat. Auf dem Weg dorthin bekommen sie die 5 Bücher Mose, die Tora, die Weisungen, die 10 Gebote, die bis heute unser europäisches Haus letztendlich groß gemacht haben. Leider muss man dazu sagen, auch in Deutschland entfernen wir uns von einem nach dem anderen Gebot der Bibel. Und es wird keine gute Konsequenzen haben. Deswegen ist es gut, dass wir heute Morgen hier sind, dass wir Gott angebetet haben, dass wir Gott gelobt haben und dass wir auch hier beten. Ich habe gesehen auf eurer Website, ihr habt eine Gebetswoche erst kürzlich gehabt. Und das ist gut so. Ich möchte euch dafür beglückwünschen. Macht weiter so. Diese Landverheißung, die schließt letztendlich auch die Völker mit ein. Wir kommen da nachher noch drauf. Sie schließt nicht nur Juden ein, das ist nicht eine rein jüdische Angelegenheit, sondern sie schließt Araber ein, Palästinenser und sie schließt auch Bayern und Schwaben mit ein. Und ihr Lieben, wir müssen uns heute fragen, mit welchem Jesus sind wir verbunden? Sind wir mit einem Jesus verbunden, der mit den Juden und mit Israel nichts zu tun hat? Oder sind wir mit einem Jesus verbunden, der sich entschlossen hat, in eine jüdische Familie hineingeboren zu werden? Der sich entschlossen hat, in Israel zu wirken, Israel nie zu verlassen, außer als er Baby war nach Ägypten. Dass sich entschlossen hat, in diesem Land zu bleiben, das Gott dem Abraham und seinen Nachkommen versprochen hat. Dort zu wirken, Wunder zu tun, frohe Botschaft zu verkündigen in Israel. Und wenn wir jetzt heute mal in die heutige Situation hineingehen, das war damals vor 2000 Jahren, aber an dieser Botschaft und an diesem Plan des Himmels hat sich nichts geändert, ihr Lieben. Jesus hat diese herrliche Botschaft in Israel verkündigt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat nach Israel, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. Und Jesus ist zuerst zum jüdischen Volk gekommen. So wie es Paulus auch sagt, zuerst den Juden und dann auch den Nichtjuden. Er hat dort das Evangelium verkündigt. Er hat jüdische Freunde letztendlich beauftragt, diese Berichte niederzuschreiben, die Berichte von Jesu wirken, damit sie uns heute erhalten sind. Heute gibt es Israel wieder. Nach 1900 Jahren Diaspora, das jüdische Volk ist in der ganzen Welt herumgeirrt. Kam nie zur Ruhe, weil sie nicht in ihrem heiligen Land waren. Man kann das jüdische Volk nicht von seinem Land und auch nicht von seinem Buch trennen. Das ist einzigartig hier in unserer Welt. Jetzt sind sie wieder in ihrem Land. Und was passiert? Wie kein anderes Land werden sie kritisiert. Wir hören von Siedlergewalt. Ich habe das mal gegoogelt. Ich habe mal das Wort bei Google eingegeben. Siedlergewalt. Da kommen tausende Einträge. Da kannst du von Seite auf Seite klicken und findest unzählige Berichte über Siedlergewalt. Ich habe mal Palästinensergewalt eingegeben. Da findet man gar nichts. Die über 12.000 Gewalttaten seitens der Palästinenser finden kaum Erwähnung. Erwähnung finden nur die 6.000, 7.000, 8.000 Gewalttaten der Siedler gegen Palästinenser. Beide Gewalttaten sind nicht gut. Ja, zu beiden muss man sagen, das geht nicht. Aber ich frage mich, warum wird nur Israel kritisiert? Warum Einseitigkeit? Die israelischen Ortschaften und dieser sogenannte weitere Siedlungsbau in Judäa, Samaria, ja, im biblischen Kernland, Sie werden reflexartig als das Friedenshindernis im Nahen Osten dargestellt. Und ihr erinnert euch, vor wenigen Monaten haben über 150 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in New York einen Palästinenserstaat, einen Staat Palästina auf dem Territorium Judäa Samaria gefordert. Ich möchte uns mal hineinnehmen in die Fakten, weil die Fakten sind viel ausdifferenzierter wie diese schwarz-weiß Nachrichten, die wir immer wieder hören. Fakt ist, seit Josua haben Juden fast ununterbrochen in diesem biblischen Kernland Judäa Samaria gelebt. Während der islamisch-osmanischen Fremdherrschaft verödet Judäa und Samaria zusehends. Und selbst omanische Steuerregister bestätigten im 18. und auch 19. Jahrhundert, dass diese einst fruchtbare Gegend, das lesen wir auch im Neuen Testament immer wieder raus, zu einer weitgehend ungenutzten und menschenarmen Dürrelandschaft erodierte. Das sind Bilder aus dem 19. Jahrhundert aus Judäa, Samaria. Und interessanterweise muss man sagen, oder in dramatischer Weise muss man sagen, haben sich die Schriften, die Aufschriebe des Propheten Jesaja und Jeremia und anderer Propheten erfüllt. Ich habe hier ein paar Bilder, wo das dokumentiert, auch das, was Mark Twain, als er im 19. Jahrhundert mit seiner Entourage das Heilige Land bereiste, hat er notiert, ich habe keinen Baum gefunden, keinen Strauch, der mir mal Schatten gespendet hätte. Ich habe eine öde, verlassene Landschaft vorgefunden. Und selbst um Jerusalem herum, wo immer irgendwo eine jüdische Präsenz war, eine arabische Präsenz und seit der Zeit Jesu auch eine christliche Präsenz, selbst hier wurde die Umgebung von Jerusalem zu einem Ödland, wie wir es hier auf diesem Bild noch Anfang der 10er, 20er Jahre des 20. Jahrhunderts sehen. Es ist dann etwas besser geworden, als auch deutsche Christen ins Heilige Land kamen. Und ihr seht hier diese Schule, die Gobat gebaut hat, Samuel Gobat. Er war aus der Schweiz und er ist ins Heilige Land gereist mit vielen anderen, hat dort viele gute Dienste getan, hat unter anderem eine Schule aufgebaut, wo Araber, Juden und auch andere Ethnien Unterricht bekamen. Und natürlich, da wo irgendwo was gebaut wurde, hat man auch aufgeforstet. Aber ihr seht hier die judäische Wüste, sie hat kein, dieses Judäa, Samaria, man sieht keinen Baum oder irgendwelche Anpflanzungen. Hier sieht man noch das Tote Meer, da war es noch nicht ganz so tief wie jetzt. Und hier hinten, das ist Moab, die jordanische, heute Jordanien. Aber derselbe Prophet, der in Jesaja 6 diese dramatische Prophetie für das jüdische Volk und für Israel dokumentieren und aufschreiben musste und ausrufen musste, dass das Land menschenleer sein wird, dass es verlassen wird, dass es zu einer Ödlandschaft wird. Dieser selbe Prophet bekommt aber auch Worte der Wiederherstellung. Und er bekommt eine Prophetie, wo er voraussagt, dass eine Zeit kommt, wo von allen Himmelsrichtungen das jüdische Volk wieder zurückkommt in das Land, das dem Abraham für seine Nachkommen versprochen wurde. Und diese Wiederherstellung, diese fast unglaublichen Worte der Wiederherstellung, die für das jüdische Volk, egal wo sie gewohnt haben, damals auf der Welt zerstreut, die immer wieder an diese Worte gedacht haben und gebetet haben, wann können wir endlich wieder zurück nach Zion, nach Israel und Jerusalem wieder anbeten. Es hat jahrhundertelang gedauert. Ende des 19. Jahrhunderts kam eine Bewegung in Gang und Juden, vor allem aus dem osteuropäischen Teil, haben sich aufgemacht aufgrund dieser Schriften, weil Jesaja auch voraussieht, dass dort wieder Weinberge gebaut werden, dass Bäume angepflanzt werden, dass die Wüste wieder zum Blühen kommt. Und sie haben nicht gewartet, dass Gott irgendein Wunder tut, sondern sie haben etwas gemacht. Sie haben ihre Heimat verlassen, um nach Hause zu kommen, nach Israel, und haben dort angefangen, wieder Felder zu urbar zu machen, Felder zu reinigen. Sie haben sich mit den Leuten, die dort gewohnt haben, Christen und Araber, aber auch Juden, die hier irgendwo vielleicht als Nomaden gelebt haben, haben sie sich relativ gut verstanden. Und ich denke, wir sehen es in diesem Bild, dass die zurückkehrenden Juden und die wenigen Christen und die Muslime, sie lebten anfänglich eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts relativ friedlich zusammen. Diese jüdischen Pioniere, eben meist aus Osteuropa, sie kauften den Osmanen das Land. Aber es ist wichtig zu wissen, weil uns wird immer gesagt, die Juden haben das Land gestohlen. Für jeden Landstrich, den sie gekauft haben, gibt es Kaufverträge. Und was passiert ist, die Osmanen haben gesehen, die wollen unbedingt das Land kaufen und haben ein Vielfaches des üblichen Kaufpreises verlangt. Die Juden haben es trotzdem bezahlt. Und das hat auf osmanischer und arabischer Seite zu einem extremen Verkaufsboom geführt. Ja, jetzt können wir endlich Geld machen mit einem wertlosen Land. Und der Großteil dieses Landes wurde damals schon von Juden aufgekauft. Und der anfängliche Frieden, der wurde erst durch gezielte politische Aufwiegelung und Terror, vor allem initiiert durch diesen El-Husseini und seinem Clan, ein Israel-Hasser, wurde das zerstört. Es war übrigens ein enger Freund Hitlers. Er hat dann irgendwann auch in Berlin im Exil gelebt, weil er dort unten nicht mehr sicher war. Wie umkämpft diese Rückkehr der Juden war, das zeigt, möchte ich an einem Beispiel zeigen. Und ich habe hier eine Karte mitgebracht von 1944. Und ihr seht hier oben Jerusalem, Bethlehem. Und wenn man da ein Stück weit runterfährt in Judäa, Samaria, dann sehen wir hier Kfar Etzion. Ja, hier ist Mittelmeer, Kfar Etzion. Ein jüdischer Geschäftsmann namens Josef Holzmann. Er kauft dort großflächig in diesem ganzen Gebiet Land. Zweimal wurden die Ortschaften, die sie aufgebaut haben, zerstört. Das erste Mal 1929 von Arabern, das zweite Mal 1936 wurden diese legal gekauften jüdischen Siedlungen zerstört. Und kurz vor der Staatsgründung, ein paar Monate vor diesem 14. Mai 1948, wurden diese wieder aufgebauten Siedlungen oder Ortschaften von Arabern belagert, bewaffneten Arabern, die dieser El-Husseini teilweise mit deutschen Steuergeldern von Hitler finanziert, Waffen und so weiter besorgt hat. Und die letzten 127 Verteidiger sind einen Tag vor der Staatsgründung alle brutal ermordet worden. Sie haben sich eigentlich ergeben, aber sie wurden kaltblütig ermordet. Sie haben ihre Familien vorher in Sicherheit gebracht, ihre Kinder, wenige Wochen vor diesem Krieg, der schon vor dem Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen ist. Sie haben in Jerusalem überlebt. Ich habe überlebende Kinder, die damals 5, 6, 10 Jahre alt waren, die heute noch am Leben sind, getroffen und habe einen Dokumentarfilm in diesem heutigen Gush Etzion-Block gemacht. Und erst 1967 konnten diese Leute wieder zurückkehren in ihr Land und haben es zum dritten Mal wieder aufgebaut. Ja. Ich habe dort mit Leuten gesprochen, unter anderem mit Amos. Wir schauen uns mal kurz eine Minute an. Ist ziemlich interessant. Hier seht ihr ein Bild von Kfar Etzion und die Gruppe, ein Teil der Gruppe, die da gebaut hat.
Auf den Bildern sieht man, dass es hier wird.
Ah. Entschuldigung.
Auf den Bildern sieht man, dass es hier wirklich nichts gab. Ganz genau, als die ersten Leute hierher kamen, gab es hier nichts. Es sah aus wie eine Wüste. Bevor sie etwas mit dem Land anfangen konnten, mussten sie die Steine wegschaffen. Anders lässt sich das Land nicht bebauen. Die Steine haben sie aber nicht einfach weggeworfen, sondern sie haben damit Terrassen gebaut, um die Erosion des Mutterbodens zu verhindern. Und hier sieht man die Bepflanzung des Feldes, nachdem man die Steine entfernt hat. Es gab kein Wasser, also mussten sie Wasser herbeischaffen.
Sie haben Brunnen gegraben, richtig?
Ja, später, aber zuerst musste per LKW einmal die Woche Wasser geliefert werden. Mit Eseln brachte man das Wasser dann auf die Felder. Die Vision war, dieses leere Gebiet zu erwerben und zu bebauen, nicht des anderen wegzunehmen. Hier gab es wirklich nichts.
Dieses Land wurde also durch harte Arbeit wieder aufgebaut.
Ja, absolut. Und man darf nicht vergessen, dieses Land wurde 2000 Jahre lang nicht bewirtschaftet. In dieser Zeit hat der Regen die fruchtbare Erde abgetragen.
Aber die Steine blieben.
Ja, genau.
Doch auch diese Ansiedlung soll nur 2 Jahre halten. 1936, wiederbedingt durch Unruhen und blutige Übergriffe der Araber, müssen die Bewohner Qa Etzions fliehen. Alles, was sie aufgebaut haben, wird von den Arabern zerstört.
Schaut euch die ganze Dokumentation an. Es ist sehr interessant und zeigt auch Dinge, die man im öffentlich-rechtlichen Funk, Fernsehen nicht sieht. Und um es nochmal zu verstehen, zwischen 1948, ja, am 14. Mai hat Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen aufgrund des Beschlusses der Vereinten Nationen vom 29. November 1947. Und 5 arabische Nachbarstaaten haben Israel angegriffen und haben versucht, dieses jüdische oder zionistische Gebilde, wie sie es genannt haben, dem Erdboden gleichzumachen und ins Meer zu jagen. Und letztendlich war es auch ein aussichtsloses Unterfangen von diesen wenigen bewaffneten Juden, gegen diese Übermacht irgendetwas aus- oder entgegensetzen zu können. Wenn es da nicht einen Gott im Himmel gibt, der in seinem Wort notiert hat, dass das jüdische Volk mal wieder zurückkommt in sein dem Abraham versprochenen Land. Wie durch ein Wunder hat es Israel geschafft, diese Übermacht zurückzudrängen und sich dort zu behaupten. Die heutige sogenannte Westbank, also Judäa Samaria, sie war aber von 1948 bis 1967 von den Jordaniern, man muss sagen, illegal besetzt. Ostjerusalem, ja, ein Teil Jerusalems, die Altstadt Jerusalems war von den Jordaniern besetzt. Die Juden, die damals wohnten in der Altstadt Jerusalem, sie mussten alle fliehen. Sie mussten Jerusalem verlassen. Niemand hatte Zutritt bis zum Sechstagekrieg 1967 zu dieser berühmten Klagemauer, einer der Überreste des herodianischen Tempels, an dem Jesus auch oft vorbeiging. Und 1967 sind dann diese Leute, als Israel im Sechstagekrieg dieses Land zurückerobern konnte, zurückgegangen, haben das dritte Mal ihre Häuser, ihre Ortschaften wieder aufgebaut. Übrigens bis heute. Und was wir vielleicht nicht wissen und auch in den Medien nicht groß zu sehen und zu hören bekommen, das jüdische Volk, das heute in Judäa Samaria, im sogenannten Westjordanland, wieder angesiedelt ist und dort Häuser gebaut hat, Firmen gebaut hat, sie hatten und haben bis heute die Einstellung mit den Palästinensern, mit den Arabern vor Ort, Frieden zu haben und in guter Koexistenz zu leben. Und das sagen sie nicht nur so, sondern das stellen sie auch unter Beweis. Und ich möchte uns mal etwas zeigen, was wir vielleicht sonst in den Medien nicht zu sehen bekommen. Ja, das ist hier nochmal ein Bild von 1967, wo die Soldaten das erste Mal seit 1948 an der Klagemauer waren. In der Mitte im Bild seht ihr den damaligen israelischen Rabbiner mit seinem Schofar. Er hat seine Torahrollen dabei, seine Gebetsbücher. Er wollte mit diesen Frontsoldaten an die Klagemauer kommen und hat Gebete gesprochen, hat die Propheten zitiert und er hat hier seine Schriften dabei gehabt, Schriftrollen, so wie wir es gesehen haben in dieser Gemeinde in Beröa. Es war für das jüdische Volk letztendlich die Erfüllung eines uralten Traums, endlich wieder an ihren antiken Bauwerken zu sein. Gehen wir ein bisschen weiter. Und hier diese Firma, die habe ich im Dezember letztes Jahr besucht. Die ist mitten in der sogenannten Westbank in Judäa Samaria. Das ist der Geschäftsführer, der Inhaber. Und in seinem Betrieb, sie machen so Plastikgegenstände, so Plastikwaschkörbe. Bei Obi hat man es auch mal kaufen können. Aber im Moment versucht man ja, die Waren, die dort hergestellt waren, zu boykottieren. Ihr habt es mitbekommen vor 3 Wochen. Ja, diese Abstimmung in der EU-Außenstelle. Und dieser Mann hat in seinem Betrieb, wo 120 Mitarbeiter arbeiten, 80 Palästinenser eingestellt. Und nicht nur in irgendwelchen primitiven Jobs, sondern das sind auch Führungskräfte, sind Palästinenser. Und schauen wir uns das mal kurz an.
Können Sie mir helfen, etwas zu verstehen? Sie stellen hier in Samaria und in einem palästinensischen Gebiet Produkte her, richtig? Und Sie verkaufen diese Produkte erfolgreich, was eigentlich ein Vorteil für die Palästinenser ist, da sie dadurch Arbeitsplätze bekommen. Wissen Sie, warum die Europäische Union und die Vereinten Nationen versuchen, ihre Waren zu boykottieren? Es ist eine traurige Situation. Die Europäer verstehen nicht, was für die Menschen hier gut ist. Beide, Israelis und Palästinenser, leben in diesem Gebiet. Wenn die Europäer versuchen, mein Produkt zu kennzeichnen oder zu boykottieren, halte ich das für eine dumme Idee. Denn wenn sie damit Erfolg haben, zerstören sie mein Unternehmen, schicken mehr Palästinenser arbeitslos nach Hause und machen sie arm. Warum? Außerdem sind die guten Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern nicht irgendwo, sondern genau hier entstanden. Lasst uns darüber nachdenken, wie wir zusätzliche Industriegebiete schaffen und wir zusammenarbeiten können.
Jetzt muss man noch dazu sagen, dass die Palästinenser, die das Glück haben, in so einer jüdischen Firma einen Job zu bekommen, 3, 4, 5 Mal so viel verdienen, wie wenn sie in einer palästinensischen Firma arbeiten. Und sie sind automatisch angeschlossen an die Sozialversicherung Israel. Sie zahlen Krankenversicherung, Rentenversicherung ein und haben dann irgendwann natürlich auch, wenn sie es brauchen, dann einen Benefit. Und ich denke, das ist die Realität, die uns leider nicht gesagt wird und die eigentlich Europa und vor allem auch Deutschland fördern müsste, diese Koexistenz. Und da gibt es sehr, sehr viele Initiativen. Wir als IZ, wir machen das. Wir gehen in diese Gebiete hinein und schauen, wo können wir unterstützen? Ja, wo fehlen Finanzen? Wo können wir mithelfen, dass diese Initiativen weiterlaufen? Und es gibt viele gute Initiativen. Interessanterweise noch, diese Firma Lipsky Plastics und letztendlich alle anderen Firmen, wo Palästinenser und Juden zusammenarbeiten, das Völkerrecht, ja, das hören wir oft, das ist völkerrechtswidrig. Das Völkerrecht laut der 4. Genfer Konvention, ja, ein Abkommen, das 1949 gemacht wurde, das sagt eigentlich, das ist völkerrechtswidrig, was die machen. Es ist im Prinzip ein Irrsinn. Warum? Weil das Völkerrecht sagt, eine Besatzungsmacht darf nicht ihre eigene Zivilbevölkerung in das besetzte Gebiet umsiedeln. Mit anderen Worten, Juden dürfen nicht in das Westjordanland. Ja, wenn jetzt Juden dorthin gehen und Gutes tun, das interessiert das Völkerrecht nicht. Und man hat letztendlich, viele Kritiker sagen, dass das Völkerrecht der Vereinten Nationen zu einer politischen Waffe gegen Israel geworden ist. Und die haben letztendlich nicht Unrecht. So, jetzt gehen wir aber mal weg von diesen staubigen Gerichtssälen der Vereinten Nationen und wir wollen mal in die Bibel hineinschauen. Was sagt die Bibel zum Westjordanland? Sagt die Bibel überhaupt etwas dazu, zu der Situation, die wir heute vorfinden? Ich möchte euch meinen Bibelvers zeigen von Jeremia 33. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gern nachschlagen und schauen, ob das stimmt, was ich hier notiert habe. Und das sieht Gott eine Zeit voraus, oder plant Gott eine Zeit, wo er dem Jeremia geoffenbart hat, dass eine Zeit kommt, wo wieder Hirten durch dieses Judäa-Samaria ziehen werden. Was bedeutet das Wort Hirten im heutigen Sinne? Wie muss man das heute verstehen? Hirten wurden damals verstanden als die Leute, die das Land brauchbar gemacht haben, die das Land genutzt haben, ja, die hier Firmen gebaut haben oder die gerne auch mit ihren Ziegen oder Schafherden unterwegs sind und dieses Land fruchtbar machen und daraus irgendwo auch einen Benefit herausholen können. Und jetzt wird's interessant. Ich habe hier das unterstrichen im Land Benjamin. Benjamin war einer der 12 Söhne von Jakob, einer der 12 Stämme Israels. Und das Land Benjamin, das dann aufgeteilt wurde unter Josua, das ist heute im Prinzip komplett in der sogenannten Westbank. Ja? Benjamin ist von Jerusalem aus oder knapp von Jerusalem aus bis runter ans Tote Meer, geht ein Stückchen in den Norden hoch. Und ich finde es interessant, hat Gott nicht gewusst, dass das mal das Westjordanland sein wird, wenn das jüdische Volk wieder zurückkommt, wenn sich diese Verheißung erfüllt? Natürlich hat er es gewusst. Und er hat auch ganz bewusst aufschreiben lassen, das ist das Land Benjamin. Es ist Judäa, Samaria. Und da spricht Gott, ich erfülle das gute Wort, das ich über das Haus Israel gesagt habe. Das gute Wort. Und liebe Geschwister, es ist ein gutes Wort und es ist eine gute Tat des Himmels, wenn Juden wieder in Judäa, Samaria wohnen. Und die Juden haben es überhaupt nicht auf dem Radar, die Palästinenser da unten loszuwerden. Im Gegenteil, wie ihr es an dem Beispiel gesehen habt, sie wollen mit den Palästinensern in Frieden leben und tun auch alles dazu. Heute ist das Wort Siedler ein Schimpfwort geworden. Aber ausgerechnet die Wiege unseres Glaubens, die Wiege der jüdischen Geschichte, ja, Judäa, Samaria. Jesus ist dort, hat dort gewirkt. Erinnern wir uns an das Wunder in Jericho mit Zachäus. Erinnern wir uns an die 10 Aussätzigen, die Jesus dort in dem Land Judäa, Samaria geheilt wird. Erinnern wir uns an die wunderbare Geschichte am Jakobsbrunnen, die Jesus mit dieser Samaritanerin hatte, an die Aussätzigen und so weiter. Das ist das Gebiet, wo heute international am stärksten angefochten ist. Und ihr liebe Christen, liebe Brüder und Schwestern, in der Christengemeinde lebendiges Wort, wir müssen verstehen, es findet dort ein geistlicher Kampf statt. Das müssen wir verstehen, das ist ein geistlicher Kampf. Wir wissen, wie es ausgeht. Es ist ein Kampf um die Erfüllung biblischer Prophetien. Ein Kampf um das Wort Gottes. Ein Kampf um das, was Gott letztendlich hat aufschreiben lassen. Ja, es sollen wieder Felder gekauft werden in diesem Land. Wir haben es gesehen von dem Herr Holzmann, Kfar Etzion, der das gemacht hat. Dieses Wort hat sich erfüllt. Ja, in einem Land, wo damals gesagt wurde, es ist Ödland, genauso wie es Jesaja notiert hat. Es werden Felder für Geld gekauft. Das ist alles passiert die letzten Jahrzehnte. Weil eine Zeit da ist, ihr lieben Geschwister, wo Gott das Geschick des jüdischen Volkes verändert hat. Und ich möchte euch sagen, Israel und das jüdische Volk war jahrelang, jahrhundertelang auf dem Nebengleis. Und wir, unsere Generation, wir können live mit beobachten, wie Gott das jüdische Volk und Israel vom Nebengleis der Geschichte auf das Hauptgleis der Geschichte gelegt hat. Das, was wir heute dort unten in Israel sehen, das ist letztendlich historisch, was dort im Nahen Osten abläuft. Israel hat in den letzten Monaten ein Zeichen gesetzt, dass es in dieser Form weltweit noch nie gegeben hat. Und stellt euch das mal vor, das israelische Außenministerium hat erst kürzlich im April dieses Jahr den weltweit ersten Sonderbotschafter für die christliche Welt ernannt. George Deeg, ein arabischer Christ. Er ist offiziell Botschafter des Staates Israel für die christliche Gemeinschaft weltweit. Ich habe ihn kennengelernt beim Jerusalem Summit, den die ICJ dort unten veranstaltet hat im Juni dieses Jahr. 200 Christen aus aller Welt waren eingeladen ins Außenministerium Israels. Und wir saßen dort und es war nicht irgendwie eine politische Veranstaltung oder ein steriles Politikertreffen, sondern ein Fest der echten Wertschätzung gegenüber Christen. Wir haben dort ein opulentes Essen mit guten israelischen Weinen bekommen. Und die Minister haben sich bei uns bedankt. Der amerikanische Botschafter Mike Huckabee war da und hat eine Rede gehalten. Wo gibt's denn sowas? Nirgends auf der gesamten Welt. Stellt euch doch mal vor, die Gemeinde hier würde eingeladen nach Berlin ins Innenministerium oder wo auch immer. Und ihr würdet von ihnen zu hören bekommen, hey, das, was ihr hier in Pfaffenhofen macht, ist eine ganz tolle Arbeit. Ihr bedient euch an dem Buffet. In Israel ist das der Fall. Ihr hättet es übrigens auch verdient, ganz nebenbei. Steuern zahlt ihr ja genug. Kein anderes Land macht so einen Outreach zu Christen als Israel. Während das Christentum in fast allen Nachbarländern unterdrückt wird und verfolgt wird, ist Israel die einzige Nation in der gesamten Region, in der das Christentum, die christliche Gemeinschaft, wächst und auch vom Staat noch gefördert und beschützt wird. Ein junger messianischer Jude, meine Frau und ich, wir kennen ihn, er war erst vor einigen Wochen bei uns zu Hause, Hananja Naftali, ein ganz bekannter Influencer in Amerika und in Israel. Er war jahrelang der Social Media Berater des Prime Ministers, ja, ein messianischer Jude. Und auf dem Summit, auf dem wir waren, im Außenministerium Israels, saß ein messianischer Jude auf der Bühne und hat in einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Manche von euch kennen ihn vielleicht hier, Benjamin Berger, der eine messianische Gemeinde leitet in der Christ Church in Jerusalem. Und es gibt natürlich im Alltag Reibungen mit den traditionellen lokalen Kirchen vor Ort. Aber ich denke, das sind die typischen Herausforderungen einer Demokratie, die man irgendwo doch auch darstellen, die einfach auch kommen. Aber ich möchte jedem zurufen, so wie man in den Wald hineinschreit, so hallt es auch wieder zurück. Ich überspringe ein bisschen, aber ich möchte uns noch ein paar Nachrichten von Israel, ein paar aktuelle weitergeben, die sensationell sind. Der israelische Aktienmarkt, er wächst. Und wenn wir diese Prophetie von Jesaja 60 anschauen, die erfüllt sich heute vor unseren Augen. Die Fülle des Meeres wird sich euch zuwenden, der Reichtum der Nationen wird zu euch kommen und es ziehen Nationen hin zu deinem Licht. Der israelische Aktienmarkt hat sich seit dem 7. Oktober mehr als verdoppelt. Kann man sich das vorstellen? Ein Land, das sich in einem Krieg, nein, man muss sagen, in 5 Kriegen befindet, hat seine wirtschaftliche Macht verdoppelt am Aktienmarkt. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Land ein BIP-Wachstum, des Bruttoinlandsprodukt in einem Krieg. Ist das gewachsen? Kann man sich das vorstellen? In einem Krieg, wo eigentlich Israel Unmenge an Militärausgaben hat, um seine pure Existenz zu verteidigen, wächst die Wirtschaft. Das Wirtschaftswachstum dieses Jahr ist schneller als in Amerika. Ja, Amerika ist 2,3%. Israel schätzt man, die Zahlen werden immer höher von Monat zu Monat. Heute sagt man 3,6, 3,7%. Nur um einen Vergleich zu sagen, die EU wächst dieses Jahr um 1,3% und Deutschland ist noch ein bisschen drunter. Und Israel schlägt somit alle G7-Staaten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Während weltweit die Wüsten wachsen und sich ausbreiten und fruchtbares Land letztendlich zerstören, ist Israel das einzige Land, in dem Wüsten zurückgedrängt werden. Durch Aufforstung, wie wir es hier sehen, durch Pflanzungen, durch eine sehr hochintelligente Bewässerungstechnik, die berühmte Tröpfchenbewässerung, die heute in fast alle Länder der Welt exportiert werden, auch nach Deutschland. David Ben-Gurion, er war ein großer Denker und ein großer Visionär, was viele nicht wissen. Er war ein bibelgläubiger Mensch. Er hat immer wieder die Propheten zitiert. In den 60er Jahren hat er als Premierminister gesagt, hey, ich möchte gern ein Team bilden mit Agrarwissenschaftlern, mit Ingenieuren, mit Leuten, mit Förstern, die sich auskennen. Die Propheten sagen uns, dass eine Zeit kommen wird, in der Folgendes notiert ist. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und es werden in der Wüste Akazien, Myrten, Olivenbäume, Wacholder und so weiter, sind 7 Baumsorten, gepflanzt werden. Und wenn das passiert und funktioniert, dann können die Nationen sehen, dass es einen Gott gibt, der über seinem Wort wacht. Und er hat ein Team in den 60er Jahren da eingestellt. Nach 2 Jahren sind sie gekommen und haben gesagt, Herr Premierminister, Mission impossible. Man kann in einer Wüste keine Bäume pflanzen. Wisst ihr, was Ben-Gurion gemacht hat? Ich rate das keinem, der in Leiterschaft ist. Ja, er hat sein Team entlassen und hat neue eingestellt. Hat ihnen die gleiche Aufgabe gegeben, um es kurz zu machen. Heute ist der Jatirwald, ihr seht hier Beersheba, die Wüstenstadt hier unten. Heute ist der Jatirwald der größte von Menschenhand gepflanzte Wald der Welt. Mit 4 Millionen Bäumen, ich war dort, wir haben eine Dokumentation darüber gedreht. Und was man hier sieht, ohne Bewässerung ganz nebenbei gesagt, das ist möglich geworden, weil Gott über seinem Wort wacht und weil es einen Gott gibt, bei dem nichts unmöglich ist. Und er hat es vor 2.500 Jahren aufschreiben lassen, dass dieses Wunder, dass Wüsten wieder zu Wäldern und zu fruchtbaren Gärten werden erfüllt. Und diese Baumsorten, ihr könnt es auf Google nachschauen, die hier notiert sind in den Propheten von 2.500 Jahren aufgeschrieben, die könnt ihr heute auf Google nachlesen. Diese Bäume wurden gepflanzt. Noch ein paar andere dazu. Und dazu kommt auch noch, dass Wein angepflanzt wurde. Und dieser Wüstenwein in der Yatir Winery, der zählt heute zu den besten Weinen der Welt. Und letztendlich ist er einer alten Tradition, hat er wieder angefangen. Seit Kanaan waren die Weine von Israel bekannt. Ich bin schon weit über der Zeit. Euer Braten zu Hause, der kocht vor sich hin, aber je länger er kocht, umso weicher wird er. Lasst uns doch am Ende dieses Gottesdienstes gemeinsam aufstehen. Und ich möchte uns ermutigen, liebe Geschwister, lasst uns zu zweit, zu dritt zusammenstehen, dann kann auch jeder drankommen beim Gebet, dass wir heute Gott danken für das, was er tut vor unseren Augen in Israel und dort unten im Nahen Osten. Und da möchte ich euch bitten, lasst uns hier für diese Region Region beten, für Pfaffenhofen. Hier ist noch so viel Potenzial da. Und Gott hat viele Menschen hier, die er retten möchte und die er in diese Gemeinde bringen möchte, um mit ihm und Jesus in Erfahrung, in Beziehung zu kommen. Können wir das machen? Lass uns zu zweit, zu dritt zusammenstehen und das dann bebeten. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für diese herrliche Gemeinde hier in Pfaffenhofen. Ja, wenn ich das im Internet gelesen habe, wie die Gemeinde gegründet wurde, Herr, dann wollen wir dir heute auch Danke sagen, dass du diese Gemeinde hier in Pfaffenhofen gegründet hast. Gelobt sei dein heiliger Name. Und danke, Herr, dass du Gutes vorhast und dass dein Werk hier in dieser gesamten Region noch nicht am Ende ist. Danke, dass du hier Wasser des Lebens von diesem Ort ausgehen lassen möchtest hinein, Herr, in die Menschenherzen, die hier wohnen. Und wir beten, Herr, dass du deinen Arm ausstreckst und dass Zeichen und Wunder geschehen hier in Pfaffenhofen und dass diese Gemeinde, Herr, von dir noch viel mehr gebraucht werden kann wie bisher. Danke, Herr, dass du mit Deutschland noch nicht am Ende bist. Und wir beten, Herr, dass Deutschland fest an der Seite Israels steht, dass Deutschland ein großer Freund Israels ist. Danke für die große Gnade, die wir hier erfahren durften, die letzten 80 Jahre nach der Shoah, nach dem Holocaust. Herr, in Deutschland können wir sehen, dass du ein gnädiger Gott bist. Und wir wollen uns bei dir bedanken. Wir wollen heute, Herr, für Israel beten. Wir wollen für das jüdische Volk beten. Wir wollen beten für die Palästinenser, für die Araber, dass die Herrlichkeit und Erkenntnis des Herrn auf diese gesamte Region kommt. Sie Liebe Jesu hineinfließen kann und Herzen berühren kann. Gib Gnade, dass dort ein geistlicher Aufbruch entsteht. Und dass Jesus, du erkannt wirst als der Retter, der Erlöser. Gelobt sei dein heiliger Name. Und so bitten wir für deinen Segen auch für den Rest dieses Tages. Und alles Volk sage Amen. Amen. Ihr Lieben, vielen Dank. Bitte entschuldigt, dass ich das ein bisschen verlängert habe, diese Zeit. Aber in der Apostelgeschichte haben sie teilweise ganze Nächte durchgepredigt. Alles Gute euch.